Das Jazzgespräch.
Servus Dieter und servus allen unseren Hörerinnen und Hörern zur neuesten Ausgabe unseres Jazzgesprächs.
Ich mache den Gruß August und sage ebenso Servus Stefan und hallo ihr Lieben da draußen. An einem sonnigen Frühsommertag. Gott sei Dank ist es nicht zu heiß heute.
Ja, genau. Vielleicht wird es aber in der Sendung noch heißer werden. Wir haben uns heute vorgenommen, unsere Reihe fortzusetzen, mit der wir vor einigen Monaten begonnen haben, nämlich den Jazz und die Entwicklung des Jazz in Österreich und in Deutschland zu beleuchten. Wir haben letztes Monat unterbrochen bzw. einen kleinen Exkurs gemacht mit einem Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war unsere Premiere. Vielleicht können wir das irgendwann wiederholen, wenn wir interessante Gesprächspartner finden. Heute schließen wir allerdings an die Folge von vor 2 Monaten. Damals hatten wir die 70er Jahre beleuchtet und heute haben wir vor, einen Blick auf die 80er und 90er Jahre zu werfen, wobei ich gleich dazu sagen muss, der Schwerpunkt wird heute sicher Österreich sein. Und da ist der liebe Dieter der größere Experte und wird uns heute mehr oder weniger durch die Sendung führen.
Was für eine Verantwortung. Liebe Freunde in Deutschland, es liegt nicht daran, dass es nicht in der gleichen Zeit in Deutschland Großartiges gegeben hätte. Es liegt schlicht und einfach daran, dass wir da nicht wirklich so firm sind. Sind da natürlich sehr froh und dankbar, wann von euch auch Feedbacks kommen, was ihr vermisst und wo ihr glaubt, dass wir uns näher widmen sollten. Das werden wir dann sicher sehr gerne tun. Ja, zum Jazz in Österreich in dieser Zeit. Beim Briefing-Gespräch sozusagen habe ich mit Stefan kurz gerätselt, wie steigt man am gescheitesten in dieses Thema ein? Es ist so viel passiert Ende der 70er Jahre in Österreich, was irgendwo dann diese wirklich eruptive Entwicklung in den 80er Jahren losgelöst hat und so hat eine Beschleunigung dann stattgefunden, die bis heute nicht mehr aufgehört hat. Und die Vielfältigkeit des österreichischen Jazz ist wirklich beeindruckend. Ja, definitiv Marksteine damals waren das Wiener Art Orchester, böses Wort darf ich nicht mehr sagen, hat der Stefan mir befohlen, weil wir bereits eine Sendung darüber gemacht haben. Man kann es nicht auslassen, weil ich würde sagen, einer der wirklichen Startpunkte für die Entwicklung des Jazz in Österreich in den 80er und 90er Jahren bis eben zur Jahrtausendwende war einfach schlicht und einfach das Wiener Art Orchester, das 1979 mit Tango from Mobango die erste LP rausgebracht hat und dann ist es Schlag auf Schlag gegangen, wie gesagt, nachzuhören in einer unserer Sendungen. Wir liefern vielleicht im Laufe des Gespräches noch nach, welche Sendung das war.
Ich darf kurz dazwischen grätschen. Dieter ist ein großer Fan vom Wiener Art Orchester. Meine Zurückhaltung gegenüber dem Wiener Art Orchester hat sich auch nach unserer damaligen Sendung, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, nicht gebessert. Und auf jeder Plattenbörse, auf der wir sind, versucht man der Dieter ein Album in die Hand zu geben dass ich das kaufe, weil es gerade günstig ist, was auch stimmt, also damit hat er recht. Und ich stecke es immer wieder zurück.
Ja, man kann niemanden zu seinem Glück zwingen, auch den lieben Stefan nicht. Zurück zu historischen Entwicklungen, zu diesen Marksteinen, die gesetzt wurden Ende der 70er Jahre. Jedenfalls ist die Gründung von wichtigen Jazzfestivals, die auch teilweise noch immer von wachsender Bedeutung sind, teilweise eher in der Bedeutungslosigkeit im Zusammenhang mit Jazz verschwunden sind, aber damals sind sie sehr wichtig gewesen, und zwar zunächst einmal, dass das dann leider Gottes irgendwo beliebig wurde, aber 1976 mit dem Startpunkt dann über viele, viele Jahre, mindestens über 5 Jahre würde ich sagen, ein astreines Jazzfestival war und auch großartige internationale Künstler wie den Herbie Hancock, den Miles Davis und andere Größen nach Österreich, insbesondere ins sonnige Burgenland gebracht hat. Es handelt sich nämlich um das Jazzfestival Wiesen. 1976, wie gesagt, das erste Mal und dann in den bis Mitte der 80er Jahre wirklich mit großartigen Besetzungen, Fixpunkt jedes Jahr im Sommer. Vielleicht sogar noch wichtiger, insbesondere wenn es um den avantgardistischen Jazz geht, war die Gründung des Jazzfestivals in Saalfelden 1978. Nicht zuletzt war das auch der Treiber fürs Wiener Art Orchester. Ich glaube, die sind damals das erste Mal dort live aufgetreten. Karl Felden erfreut sich wachsender Bedeutung, hat auch bessere und schlechtere Zeiten gehabt, hat immer wieder auch, wie all diese Festivals, nicht nur in Österreich, aber in Österreich leider Gottes als kleines Land besonders, immer Finanzierungsprobleme gehabt, aber besteht bis heute und steht heute, glaube ich, wirklich auf sehr, sehr festen Beinen und war einer der weiteren Marksteine. Ebenso, was die Entwicklung in Wien betrifft, muss man das Jazzfest Wien, nicht das Jazzfest Wien, das Stadtfest Wien erwähnen. Jazzfest ist ab 1991 von Bedeutung, auch über eine gewisse Zeit und hat sich eigentlich eher dem Mainstream-Jazz gewidmet. Für mich wichtiger ist die Entwicklung gewesen des Stadtfestes, das in den 80er Jahren eigentlich regelmäßig stattgefunden hat. Sei erwähnt, das ist von der Wiener ÖVP, die damals unter Erhard Busseck wirklich sehr, sehr bunt aufgestellt war. Eigentlich, wenn man so will, als ein bisschen ein politisch organisiertes Festival gegründet wurde, hat aber wirklich die Wiener Musikszene und insbesondere die Jazzszene in Regelmäßigkeit, auch im Frühsommer war das, glaube ich, versammelt und hat mich auch ganz, ganz stark geprägt. Es sind Größen wie der Charlie Ratzer, der Harry Stoiker zum Beispiel dort aufgetreten, vereint mit Musikern des damaligen noch Ostblocks, des ausklingenden mit dem Alada Päge und ähnlichen Schweizer Künstler wie der Charlie Antolini am Schlagzeug waren dabei. Also das war wirklich, da hat sich wirklich was getan und ich bin damals eingestiegen in den österreichischen Jazzrock, wie sich eine Gruppe junger Musiker, die eben teilweise aus dem Wiener Art Orchester entstanden sind, herausgeschlüpft sind sozusagen und ihre Eigenständigkeit entwickelt haben, aber auch andere Strömungen und Musiker, die aus anderen Ecken kamen. Da sei für mich zum Beispiel erwähnt der Peter Legert, toller Gitarrist, der dann später mit der Band Count Basic sehr, sehr gute und vor allem international bedeutende Soul Music gemacht hat. Und der ist zum Beispiel damals mit seiner Band Incognito im Jazzrock-Bereich aufgeschlagen. Parallel dazu hat es Ostinato gegeben. Das war sozusagen die zweite Jazzrock-Formation der damaligen Zeit in den frühen 80er Jahren. Da waren die maßgeblichen Größen und Gründungsherren der Tommy Burridge an den Drums und der Gitarrist, der Renz Newland, eigentlich ein gebürtiger Holländer, der aber viele Jahrzehnte in Österreich seine musikalische Heimat gefunden hat. Und mitgespielt haben bei Ostinato damals Jazzgrößen, die in diesem Fall dann auch wirklich tatsächlich groß sind. Also aus dem Wiener Art Orchester kamen wieder der Bumi Vian an der Trompete, der Wolfgang Buschnigg am Saxophon, Nari Sokal ebenfalls am Saxophon, Heinz Jäger am Bass, ist glaube ich auch eine Zeit lang beim Wiener Art Orchester gewesen. Also das war schon eine sehr, sehr spannende, eruptive und explosive Zeit in Wien. Und man konnte in den diversesten kleineren Lokalen, noch nicht in den klassischen Jazzkneipen, es waren eher das Amerika Latino und das Andino zum Beispiel, das waren so Südamerika-Lokale, wo es ein gutes südamerikanisches Essen gab und da gab es dann meistens Konzerte. Also es hat sich die Szene damals noch nicht in den klassischen Jazzclubs abgespielt, sondern ein bisschen abseits, aber sie war dadurch nicht weniger lebendig. Und da möchte ich gleich die dritte Band vielleicht auch noch, die mich damals geprägt hat, erwähnen. Die hat ihren Ursprung eher in der niederösterreichischen Szene und ist, glaube ich, auch von der Grazer Jazz-Szene beeinflusst gewesen. Und das ist die Band Zenit gewesen. Da sind die treibenden Kräfte dahinter, im wahrsten Sinne des Wortes, der Hannes Treiber gewesen, an den Keyboards und der Willi Langer am Bass, der auch als Studiomusiker eine Größe geworden ist in späteren Jahren, hat zum Beispiel mit Reinhard Fendrich sehr viel zusammengespielt. Und eine bemerkenswerte Platte, die Burschen damals gemacht haben, Anfang der 80er Jahre, ich glaube also 1981, ist Straight Ahead. Die ist deswegen auch interessant, weil damals hat, das ist so klassisch eigentlich Jazzrock, Funkrock eigentlich gewesen. Ein Begriff, den wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht so richtig erwähnt haben, aber für mich war das damals meine tägliche Musik. Der Funkrock, der so eine Spielrichtung war des Jazzrock, sehr stark beeinflusst von diesem rhythmischen Element und von vom Jaco Pastorius, der Jazzbassist von Weather Report, mit diesem Slapping Bass, der Meister des Slapping Bass vielleicht, oder einer der Meister des Slapping Bass, und der Funkrock hat sich genau in diese Richtung entwickelt. Und da gab es eine Nummer, wo die Linda Sherrock wirklich wunderschöne Vocals dazu geliefert hat, Colors in My Head. Und das hat damals so gut funktioniert, dass es dann zwar zunächst über Jahrzehnte in der Versenkung verschwunden ist, ich habe nur durch Zufall gelesen, dass eben diese Platte von Zenit jetzt Anfang der irgendwas zwischen 2018 und 2025 neu aufgelegt wurde in der Original Fassung und auch als LP und international einen absoluten Durchmarsch gemacht hat. Das finde ich deswegen bemerkenswert. Sicher nicht die beste Platte der damaligen Zeit, die von den Jazzrockern in Österreich gemacht wurde, aber deswegen bemerkenswert, weil es auch zeigt, wie gut diese Musik auch heute noch funktioniert. Und eigentlich könnte man viele von den Sachen, die dann in der Versenkung verschwunden sind, wie die zwei wichtigsten Platten eben von Ostinato und von Incognito, wenn ich es dann irgendwo finde, liefere ich nach, wie sie geheißen haben, die könnte man sicher alle wieder auflegen und sie würden ihr Publikum finden. Bis dahin muss man sie halt suchen bei den diversesten Flohmärkten oder auf irgendwelchen Plattenbörsen. So, Stefan, jetzt habe ich mal sozusagen quasi das erste Pulver verschossen.
Habe ich erfahren, wie deine 80er Jahre waren. Meine 80er Jahre waren komplett anders als deine. Erstens habe ich nicht in Wien gelebt, sondern in Oberösterreich, insbesondere in Linz und Umgebung. Und ich habe dort keinen Jazz weder gesehen noch gehört, sondern ausschließlich Indie-Rock und Punk. Und Jazz war für mich damals nicht wirklich interessant. Ja, und das prägt, glaube ich, auch die weitere musikalische Entwicklung von uns beiden, weil du hast diese Musik komplett ausgelassen damals und das hast du mir vor kurzem erst gesagt, dass das komplett an dir vorbeigegangen ist. Und das, was du jetzt alles erzählt hast von diesen österreichischen Bands, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja. Ja, das ist spannend. Beides finde ich spannend. Im Gegensatz zu dir, du mein kleiner Ignorant, interessiere ich mich ja für deine musikalische Jugend sehr und habe vieles nachgeholt und habe ja auch dem einen oder anderen, der uns aufmerksam zuhört, wird es gemerkt haben, habe darauf gedrängt, dass wir teilweise sogar da unser Thema hingebogen haben, um in den Bereich hineinzugehen und das, was in den 80er Jahren so bei dessen Sinne im anspruchsvollen Pop-Bereich interessant war, auch in die Sendung zu quetschen. Ich liefere jetzt ganz geschwind die Namen der von mir genannten Platten nach. Und zwar ist alles Anfang der 80er erschienen. Leider Gottes auf den Platten selber ist dann das Produktionsdatum immer sehr schlecht zu finden. Von Incognito sind die zwei maßgeblichen Platten Maracuja Uja, erscheinen auf Musikpool Austria. Damals haben Leute mitgespielt, wie der Joris Dudli an den Drums, der auch beim Werner Art Orchester zeitlang war, der Martin Fuß, ein wichtiger Mann, der heute mit seinen Söhnen den 2000er Jazz in Österreich mitprägt, toller Saxophonist, der Peter Legert war an der Gitarre und der Albert Kreuzer war am elektrischen Bass und Robert Schönherr am Piano und die zweite Platte, auch auf Musikpool Austria erschienen, ist dann Naschmarkt gewesen. Beides Platten, die wirklich schwer zu empfehlen sind. Sie haben dann später auch noch Sachen rausgebracht, glaube ich, aber die kann man auslassen. Aber diese beiden Platten, wenn man sie findet, sollte man jedenfalls abgreifen. Von Ostinato handelt es sich um die Platte des gleichen Namens, Ostinato, Ostinato, auch irgendwie Anfang der 80er Jahre. Damals hat, wie gesagt, der Karl Vierner an der Trompete gespielt, der Wolfgang Buschnick am Saxophon, Harry Sokol am Sopransaxophon, Keyboards der Robert Schönherr, Heinz Jäger auch am Bass. Man sieht, da gibt es Überschneidungen. Der Renz Newland an den Guitars, der Tommy Börötsch war der Drummer. Das waren die wichtigsten Ausführenden. Und die zweite Platte, die dann von Ostinato ein paar Jahre später rausgekommen ist, ist Slow Walker gewesen. Und ja, das war sie.
Du hast zu Beginn einige Jazzfestivals genannt, die in Österreich damals entstanden sind. Für unsere deutschen Hörer mag das wahrscheinlich ein bisschen lächerlich klingen, weil im Vergleich zu Deutschland unsere Jazzfestivals natürlich klein sind, an der Zahl gering und auch an den Musikern, die wir geschafft haben, nach Österreich zu locken, nicht mit Deutschland zu vergleichen sind. Aber wir sind auch nur ein Zehntel so groß wie Deutschland. Ihr habt alle diese Festivals eben nicht besucht, weil ich damals keinen Jazz gehört habe. Aber ich bin ein bisschen auch jazzmäßig sozialisiert worden durchs Fernsehen, durchs Deutsche. Weil was die Deutschen uns natürlich schon voraus haben, ist, dass sie in den Medien präsent waren, zumindest damals. Du hast jedes Jahr im Fernsehen schauen können, das Jazz Open Stuttgart, Jazzfest Berlin, Jazzfest Hamburg, dann das Baltica Jazzfest. Also da hat sich schon einiges getan. Und da ist viel und viele, viele Stunden im Fernsehen übertragen worden, meistens in der Nacht. Macht ja nichts. Ja. Das hat Österreich nicht gemacht. Wenn wir vom Jazzfestival was übertragen haben, dann war es maximal Ö1 irgendwann einmal am Samstag in der Nacht. Ne? Ja. Oder hast du andere
Nein, du hast vollkommen recht. Es ist eigentlich Jazz sträflich vernachlässigt gewesen, was die Wahrnehmung in den Medien betrifft. Gut, die Medien waren auch noch nicht so entwickelt wie heute. Damals gab es eben definitiv weder Handys noch Internet. Die Jazzclub-Szene war nicht in diesem Zustand, wie sie heute ist. Das Bergern Bass hat es damals noch nicht gegeben. Das ist irgendwann so, glaube ich, 1993 das erste Mal aufgesperrt worden, hat dann mehr oder weniger ein Hop-on-Hop-off-Schicksal gehabt, Tour offen zu und ist dann erst knapp vor der Jahrtausendwende so richtig endgültig ins Fahren gekommen und zu einer festen Heimat der österreichischen und internationalen Jazzszene geworden. Und bis dahin waren wir wirklich angewiesen auf kleinere Lokale und auf das, was man sich einfach sozusagen quasi so erarbeiten konnte, aus Einflüssen, die auch nicht nur wir als Hörer, sondern eben auch die Musiker hatten, aus der internationalen Szene. Und da waren natürlich auch wieder die schon in den letzten Sendungen erwähnten Größen wirklich sehr stilbildend. Also der Joe Zawinul, finde ich, überstrahlt insbesondere mit seiner Weather Report und auch die Musiker von Weather Report, der Jacob Astorius ist ja schon erwähnt worden, überstrahlt da ganz, ganz stark, wie auch der Miles Davis. Auch der Miles Davis ist mit seiner Musik, die er damals gemacht hat, was ich übrigens super spannend finde, weil damals ist gerade die, im weitesten Sinne, der Techno entstanden, zu Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, mit all seinen Abarten, was weiß ich jetzt, Trance und Dub und House und alles, was sich daraus entwickelt hat. Und das Spannende war, dass der Techno natürlich auch Eingang gefunden hat in der Jazz-Szene und eine ganz, ganz eigene, stilprägende Richtung im Jazzrock hervorgebracht hat. Etwas, was man bei Miles Davis zum Beispiel auf seiner für mich total unterschätzten Platte Decoy findet. Also dieses Jazz goes Techno irgendwo, sehr, sehr spannend und findet auch statt bei uns in Österreich, wo sich ganz, ganz eigene Stilrichtungen herausgebildet haben, die für mich vielleicht spannendsten Vertreter von diesem ganz, ganz eigenständigen Jazz oder vielleicht könnte man sogar sagen, der Vertreter von diesem eigenständigen Jazz ist der Harry Peppel gewesen, der in der Zeit mit dem Werner Birchner zusammengespielt hat. Wir haben jetzt gerätselt zuvor. Wir haben die zwei Jungs bereits erwähnt, irgendwo in einem Jazzgespräch. Zur Erinnerung, in dem Kontext sei nur gesagt, der Werner Birchner, Tiroler Musiker am Mibrafon und der Harry Peppel, ich glaube, es ist ein Steirer gewesen, an der E-Gitarre. Und der Harry Peppel ist eigentlich einer der großen Väter der österreichischen Jazzgitarre gewesen für fast alles, was danach kam. Obwohl niemand seinen ganz eigentümlichen Stil jemals kopiert hat und kopieren konnte, finde ich. Er hat so ein nasales, säuselndes Idiom gehabt auf der Gitarre, das mich eben sehr stark eben an die Techno-Musik erinnert und seine Läufe technisch extrem anspruchsvoll und irrsinnig schnell, aber nie uninteressant, haben erstens das Jazz-Trio sehr stark geprägt und viele andere Gruppen, in denen der Harry Peppel gespielt hat. Wir sollten dann später in der Sendung vielleicht noch die eine oder andere Platte erwähnen, die da damals rausgekommen ist. Leider Gottes ist ganz, ganz viel von dem, was in den 80er Jahren und 90er Jahren dann auch rausgekommen ist, Gott sei Dank vieles damals noch auf LP, sind eher Einzelwerke gewesen. Wenn wir schon beim Harry Peppel sind, sei erwähnt, eine Band, die ich sehr, sehr schätze, namens Airmail. Da sind meines Wissens überhaupt nur zwei Platten rausgekommen. Ich drehe mich gerade im Kreis wie ein Tradiwabel und versuche, die Platten zu finden. Was mir momentan, glaube ich, gerade nicht gelingt. Doch, da habe ich sie auch schon. Sind auch deswegen interessant, weil der Harry Peppel damit in beiden Fällen genau ist. Der Wolfgang Puschnick, sein Mann am Saxophon und am Bass ist es in beiden Fällen der Mike Richmond. Und besonderes Augenmerk würde ich legen wollen auf einen Mann, der leider Gottes, ich glaube, voriges Jahr gestorben ist und der für mich die maßgebliche Jazzgröße in Österreich am Schlagzeug war. Das ist der Wolfgang Reisinger. Jetzt setzt im Hintergrund auch gleich zu Ehren des lieben Wolfgang Reisinger wieder meine Uhr ein. Recht so. Also wie gesagt, Wolfgang Reisinger, der Mann an den Drums, gerade auf der Platte Light Blues, zweite Platte, um es zu sagen, Prayer for Breach, for Peace, sind die beiden Platten von Airmail. Und gerade auf der Light Blues kann man nachhören, was der Wolfgang Reisinger für ein grenzgenialer Schlagzeuger war, der, wie gesagt, für mich eigentlich der Mann der Stunde war in den letzten 20 Jahren des vorigen Jahrtausends im österreichischen Jazz, wenn es um Schlagzeug gegangen ist.
Darf ich da vielleicht reingrätschen und jetzt doch ein bisschen über Deutschland reden? Ich habe da auch zwei Schlagzeuger noch auf meiner Liste.
Schieß los, Wolfgang. Stefan, das wird ein Schneider. Ich bin noch ganz beim Wolfgang Reisinger.
Ja. So. Du hast am Anfang gesagt, wir reden heute, also ich habe gesagt, wir reden heute mehr über Österreich als über Deutschland. Und du hast gemeint, wir kennen uns in Österreich insgesamt besser aus. Das stimmt für dich. Für mich stimmt es nicht. Ich kenne mich in Österreich nicht aus, ich kenne mich in Deutschland wenig aus. Aber ich habe die 60er Jahre geschafft und habe die 70er Jahre geschafft, weil ich recherchiert habe und da vieles Tolles und Spannendes und Neues für mich entdeckt habe. Und bei den 80er und 90er Jahren hat das ziemlich ausgelassen. Ja. Ich könnte jetzt natürlich alle wiederholen, die wir in den 70er und zum Teil 60er Jahren schon genannt haben, weil die natürlich weiterhin Musik gemacht haben. Aber das wollte ich gerade eben nicht wiederholen. Und habe aber nur wenige neue Gesichter gefunden, die in den 80er und 90er Jahren in Deutschland aufgetaucht sind. Und da kann man jetzt sagen, da haben wir sicher einiges oder habe ich einiges vergessen. Da könnt ihr uns bitte schreiben, wenn ihr was vermisst. Aber anyway, ich hab, weil du gesagt hast, Schlagzeuger, wie hat er geheißen? Reisinger?
Ja,
Wolfgang Reisinger. Ich habe da zwei Schlagzeuger in Deutschland. Den einen kannte ich schon, du kennst ihn auch, ein gewisser Kurt Kress.
Genau, der Kurt Kress, ja.
Den kenne ich deswegen, weil du mir vor 100 Jahren ein Album von ihm geschenkt hast. Das war mehr oder weniger ein Solo-Album. Es war schon ein bisschen andere Instrumente auch dabei. Aber es wird geprägt von Schlagzeug und das ist das Album Avanti. Das ist 1983 erschienen. Kurt Kress ist noch am Leben. Er wird 73 heuer. Und wenn man dem Internet glaubt, dann war er an mehr als 12.000 Aufnahmen beteiligt und wurde 15 Mal als Drummer des Jahres ausgezeichnet. Es macht also überhaupt keinen Sinn, mit einer Aufzählung an Bands und Projekten zu beginnen, an denen Kress beteiligt war. Deswegen lasse ich es mit dem Album Avanti jetzt auch gut sein. Der andere, und den habe ich tatsächlich entdeckt, und der ist super spannend, ist ein gewisser Klaus Weiß. Der hätte eigentlich schon Platz finden müssen in der Folge über die 70er Jahre, aber ich bin erst jetzt auf ihn gestoßen. Klaus Weiß war Schlagzeuger zu Beginn im Klaus-Dollinger-Quartett, das war so in den 60er Jahren. Er wurde dann 67 Mitglied des Erwin-Lehn-Orchesters, das haben wir ja schon erwähnt in einer der früheren Folgen. Hatte daneben aber zahlreiche andere Projekte, darunter Anfang der 70er Jahre das Fusion-Projekt Niagara. Er trat dann vor allem im Quintett auf und im Trio und Mitte der 70er Jahre ist ein Album erschienen, das unter zwei Titeln erschienen ist. Einerseits auf LP, da heißt es The Git Go, andererseits später auf CD, da heißt es komischerweise All Night Through, kein Mensch weiß warum. Ist auch auf der Spotify-Playlist vertreten und ich habe kürzlich auf der Plattenbörse ein Live-Album gefunden, Graus Weiß, und da spielt auch der Mel Waldron. Und auch alle Stücke sind von Mel Waldron, die sie da von sich geben. Das ist, glaube ich, auch so Mitte der 70er Jahre gewesen. Also es ist lohnenswert, sich mit dem Graus Weiß näher zu befassen. Und vielleicht werde ich in einer der nächsten Folgen nochmal auf ihn zurückkommen. Wer weiß, ob es gerade passt. Ja, soweit einmal ein kurzer Ausflug nach Deutschland. Gestattest mir vielleicht noch den einen oder anderen später.
Unbedingt, lieber Stefan, Vulgo Wolfgang. Jetzt können wir es nicht mehr rausschneiden, weil jetzt haben wir es verewigt. Also ich würde jetzt gerne in loser Schüttung einfach, ich habe ein paar Platten rausgegriffen. Es ist eine riesige Anzahl von Platten, die da rausgekommen sind. Und wie gesagt, vieles davon sind so Einzelstücke gewesen, die sich aber verdient hätten, dass die Bands länger zusammengeblieben wären. Wer wirklich nachhaltig sich etabliert hat, sind die zwei, ich würde mal fast behaupten wollen, wichtigsten Saxophonisten. Das wäre ein Art Orchester gewesen. Das ist einerseits der Wolfgang Puschnick, und allem voran wahrscheinlich der Wolfgang Puschnick, der inzwischen der Groß, so wie was der Koller so in den 60er, 70er Jahren eben dann für die nachfolgende Szene war, nämlich der Grandmaster and Grandfather and Godfather of Jazz für die nachfolgende Generation. Das ist dann eigentlich der Wolfgang Puschnick geworden für alles das, was dann in den 2000er Jahren an Wichtigkeit passiert ist. Wir kommen ja später eh noch auf das in den nächsten
Sendung. Du wolltest jetzt zwei Saxophonisten nennen, hast beide Male Wolfgang Puschnick gesagt.
Ja, weil der Wolfgang Puschnick sozusagen quasi für mich der Godfather ist. Der zweite ist eben der Harry Sokal. Der Harry Sokal ist für mich eigentlich nicht nur wegen seines Beitrags für das Wiener Art Orchester unsterblich geworden, sondern für seinen Jazzbeitrag mit seinem Trio Die Part. Die Part ist gegründet worden, eben in dieser Zeit, die wir heute besprechen. Der Harry Sokal im weitesten Sinne eben an den Blechblasinstrumenten. Am Schlagzeug der Schweizer Jojo Meyer. Ein ganz, ganz spannender Schlagzeuger, der in der späteren Zeit, wir haben es heute schon erwähnt, Techno, im weitesten Sinne Jazz und Electronic Music vermählt hat, auf eine super spannende Art und Weise. Wäre auch einmal eine Sendung wert. Gibt leider Gottes viel zu wenig von ihm abgreifbar, vor allem auf Vinyl. Ich hoffe, das wird irgendwann wieder aufgelegt. Er hat ein paar sehr, sehr spannende Records gemacht in den 2000er Jahren. Und der dritte im Bunde in diesem Trio der Band Die Part, in der Ursprungsformation zumindest, ist der Heiri Kenzig gewesen. Ein Bassist, der meines Wissens auch irgendwo beim Wiener Art Orchester eine Zeit lang mitgemacht hat und auch bis heute in unterschiedlichsten Formationen, ich habe ihn jetzt vor kurzem wieder im Porgy & Bess gehört, aufschlagt. Einer der wichtigsten Bassisten, finde ich, bis in die letzten Jahre, wenn es um den Jazz in Europa geht. Und die haben ein sehr, sehr interessantes Idiom irgendwo sich einfallen lassen mit ihrer Band, das im weitesten Sinne durchaus auch an dieses Prinzip des alpenländischen Jazz, wir haben das schon zu früheren Zeiten in den letzten Sendungen, aber auch beim Wiener Art Orchester irgendwo einmal als Begriff geprägt, alpenländische Jazz. Und die Jungs haben sich um den sehr verdient gemacht und vermählen da so ein bisschen die Folkloremusik mit dem modernen Jazz, mit einem sehr, sehr kraftvollen, fast Punkrock-artigen Jazz, muss man sagen. Und ebenso in diesen Bereich hineinfällt einer der ersten Platten, der ersten Solo-LPs, also Solo im Sinne von quasi, nachdem er sich emanzipiert hat vom Wiener Art Orchester, eben der Wolfgang Puschnick, der 1991 Alpine Aspects einspielt. Bemerkenswert deswegen, weil neben nationalen und internationalen Jazzgrößen wie den Bumi Vieren, österreichischer Trompeter, dem Jamaladeen Takuma am Bass, ein Gefolgsmann von Ornette Coleman, der John Sass, eigentlich österreichstämmiger, aber US-Tuba-Spieler, die Linda Scherock an den Vocals und diverseste andere. Das Spannende ist, dass eben eine vollständige Blasmusikkapelle zu dieser Session dazugezogen wurde und die Vermählung der österreichischen Blasmusik mit dem österreichischen Jazz eben damals erfolgreich stattgefunden hat. Ganz eine eigenständige Musik, die ich so nie wieder gehört habe und nicht mal die Part haben sich getraut, so starke Referenzen an die österreichische Blasmusikkapelle auf einer Platte zu verewigen, wie der Wolfgang Puschnick eben auf den Alpine Aspects.
Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bin froh, dass ich das noch gar nicht gehört habe. Ich habe das sicher in einer der Sendungen, wo wir über österreichischen Jazz gesprochen haben, schon erwähnt. Ich finde die österreichische Volksmusik grauenhaft und die Blasmusik finde ich auch grauenhaft. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich in einem Dorf aufgewachsen bin, wo es zu jedem Anlass diese Blasmusik gegeben hat und diese Verbindung von Jazz und dieser Folklore, das du genannt hast, die würde ich übelste Volksmusik nennen, hat für mich noch nie funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass ich, wie gesagt, diese Musik überhaupt nicht ausstehen kann.
Ja, es ist, natürlich ist das alles immer eine Frage des Zugangs. Und ich muss auch sagen, ich habe mir bis heute mit der Alpine Aspects zum Beispiel schwer, wie durchaus mit einigen anderen Platten, durchaus auch von meinem wirklich sehr geschätzten Wolfgang Puschnick. Das sind teilweise extrem mutige Platten. Und gerade der Wolfgang Puschnick hat sich dann mit jedem neuen Projekt, das er gemacht hat, wüsste jetzt gar nicht, welche Platte ich da auslassen könnte. Ich werde sie überhaupt nicht nennen, weil ich meine, welche greife ich da jetzt heraus? Wir haben gerade die Pieces of a Dream in der Hand. Das ist auch wieder, er hat sich damals mit unterschiedlichsten internationalen Musikern, auch aus dem Bereich im weitesten Sinne, Folklore im asiatischen Raum zusammengetan. Samuel Nori war zum Beispiel auch ein Projekt von Wolfgang Puschnick und hat da immer wieder versucht, eben die Folklore da, nicht den Jazz der Länder, sondern die Folkloremusik dieser Länder quasi zum Thema zu machen und dann in einen zeitgemäßen, modernen europäischen Jazz zu transkribieren. Wirklich sehr, sehr spannende Projekte, aber es ist wirklich etwas, wo man sich teilweise reinhören muss. Also da gebe ich dir schon recht, Stefan.
Ja, oder auch nicht muss. Ne?
Also. Oder auch nicht muss, ja.
Ja, genau. Ja.
Also ein super spannendes Projekt, Stefan, fällt mir da jetzt in der Sekunde in die Hände, weil es auch ganz was Eigenständiges ist und musikalisch sehr, sehr anstrengend, aber sehr, sehr spannend. Das ist nämlich die Kooperation vom bereits erwähnten Godfather of Jazz aus der früheren Periode, nämlich dem Hans Koller. Wie er mit seinen Jüngern sozusagen aus der späteren Zeit des Jazz, die wir heute beleuchten, das sind so Leute wie der Wolfgang Puschnick, der Martin Fuß, beide heute schon erwähnt, Klaus Dickbauer, auch ein wichtiger Saxophonist der österreichischen Jazz-Szene, den habe ich unterschlagen, ich glaube, der hat bei Ostinato mitgespielt zum Beispiel. Dann ist noch der Bernd Konrad dabei gewesen, den ich gestehe, ich kenne ihn nicht. Und die haben eine sehr, sehr interessante Platte herausgebracht. Irgendwo müsste ich finden, wann die rausgekommen ist. Ich glaube, es war irgendwann in den 90er Jahren. Unter dem Namen von Hans Koller, der damals offensichtlich noch immer auch einfach eine klingende Größe war. Die Platte heißt Out on the Rim. Gibt es jetzt, glaube ich, wieder als Limited Edition da und dort abzugreifen. Sehr interessant, sehr, sehr frei teilweise. Und wenn man sich da reinhört, dann merkt man auch, was für einen Zugang der Hans Koller gehabt hat zum Jazz und wie sich der dann unter den neuen Saxophonisten, die wir jetzt bereits durchaus breiter besprochen haben, weiterentwickelt hat. Es ist irgendwo von einem natürlich am Ende des Tages sehr anspruchsvollen, aber doch der klassischen Jazz-Tradition, dem Bebop und dem Swing-verbundenen Hans-Koller-Jazz, eben in einen sehr, sehr modernen, weltmusik-orientierten, dem Jazzrock und auch dem Techno eben, wie gesagt, verpflichteten Jazz gekommen in den 80er und 90er Jahren in Österreich.
Wann ist die Platte erschienen? Sag doch mal.
Ja, wie gesagt, ich bin noch immer verzweifelt am Drehen dieses Covers.
Und wie heißt sie nochmal?
Out on the Rim heißt die Platte und muss irgendwann in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren, würde ich mal schätzen, erschienen sein.
Aber was man dem Hans Koller sicher nicht vorhalten kann, ist, dass er sich nicht weiterentwickelt hat. Wir haben das sicher in der letzten Folge, über die 70er Jahre erwähnt, diese eine Platte mit dem Wolfgang Dauner, die ich jetzt auch zu Hause habe. Also das hat mit Swing, wie er begonnen hat, in den 50er Jahren überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Also Hans Koller hat wirklich, wirklich eine Entwicklung hinter sich, die erstens mal den Jazz widerspiegelt oder die Entwicklung im Jazz und die wirklich spannend auch ist. Ja.
Unbedingt. Und gerade mit seinen späteren Kombos, diese deutschen Projekte, wir haben sie teilweise schon in den letzten Sendungen erwähnt, wo sie so eine wunderschöne Vermählung von Hardbop, Bebop und bis hin zum Free Jazz machen. Oder die Dinge, der hat auch eine Band gehabt, ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal erwähnt haben, vielleicht vorher noch irgendwann im Laufe dieser Sendung, da hat er ein Quartett oder ein Quintett aufgebaut, Koller, mit dem er Musik macht, wie der Miles Davis auf der Bitches Brew. Großartig, sehr, sehr originell, finde ich. Vielleicht nicht so epochal wie die Bitches Brew oder die In a Silent Way, aber in Summe gesehen nicht minder dicht und spannend und eigenständig. Und letztendlich, wie du richtig gesagt hast, ein Zeichen dafür, wie sich der Koller überhaupt nicht geniert hat, die jeweils gerade wichtigen Zeitströmungen aufzunehmen und zu zeigen, wie er den Jazz in diesen Strömungen als Hans Koller interpretiert.
1991 ist erschienen. Ich hab sie gefunden.
Out on the Rim.
Out on the Rim,
ja. Ja, wunderbar. Dankeschön.
Gerne. Ja, ich mache vielleicht wieder einen Ausflug nach Deutschland. Hast du eigentlich das Jazzland erwähnt heute? Ich glaube nicht, ne?
Nein.
Das Jazzland ist ja ein auch eine Wiener Institution in der Nähe vom Schwedenplatz gelegen. Im Keller ein relativ kleines Lokal, das sich vor allem dem traditionellen, dem Dixieland Jazz und dem Swing verschrieben hat. Aber das eine oder andere Mal auch Musiker angelockt hat, die über dieses Genre hinaus reichen. Ich habe dort einmal ein Konzert gesehen mit einer gewissen Barbara Dennerlein.
Genau.
Um auch eine Frau zu nennen, neben der Linda Sherrock, die nicht singt im Jazz. Sie ist auch eine der wenigen Frauen im deutschen Jazz, soweit ich weiß. Ja. Barbara Dennerlein ist du passt jetzt auf, selben Jahr geboren wie wir beide.
Na bitte.
Ja, und sie war so ein bisschen was wie ein Wunderkind. Ja. Sie wurde als Orgeltornado aus München bezeichnet. Sie hat auf der Hammond-Orgel B3 durch technische Erweiterungen eine eigene Spieltechnik entwickelt, die jetzt hier zu erklären zu weit ginge. Ich habe das mir jetzt auch nicht so genau angeschaut. Und wir haben auf der Playlist ein Album, ein Stück aus dem Album Straight Ahead aus 1989. Also Barbara Dennerlein ist noch aktiv und ja, das muss man mögen, die Musik, weil die Hammond B3 ist natürlich auch ein sehr, sehr eigenständiges Instrument. Wir haben ja einige Beispiele wie den Jimmy Smith, ich glaube, der spielt ja auch eine Hammond B3.
Ja, ich muss sagen, die Barbara Dennerlein ist mir, aber vielleicht tue ich ihr Unrecht und habe sie immer zum falschen Zeitpunkt gehört, die war mir immer zu platt. Das war mir zu sehr Kaufhausmusik, aber wie gesagt, da tue ich ihr vielleicht Unrecht.
Ja, ich glaube schon, also das hätte ich auch so gesehen, aber ich kann mir an das Konzert erinnern und da siehst du dann erst, was die Frau wirklich kann. Ja.
Ja, dass die technisch großartig ist und auch eine gute Jazzmusikerin ist, glaube ich, das sei unbenommen. Ne? Ja. Naja, ich würde gerne, Stefan, jetzt als meinen letzten Beitrag für heute auch wieder in loser Schüttung einfach nur ein paar meiner absoluten Lieblingsplatten aus dieser Zeit noch Revue passieren lassen. Vor allem deswegen, weil sie auch ein paar neue Musiker, die wir noch nicht erwähnt haben, einbringen, die unbedingt erwähnt werden müssen in dem Kontext. Oder weil es sozusagen die echten, absoluten Highlights für mich aus der Karriere der teilweise schon genannten Musiker darstellen. Ich würde mit meinen geliebten beiden Jazzgitarristen anfangen, die beide dem Bereich des Rom-Jazz entspringen. Der Charlie Razza und der Harry Stoiker sind nämlich Cousins. Und während sich der Charlie Razza, wie wir das schon letztens erwähnt haben, ja nach Amerika verschüsst hat und erst dann später eben in den 80er Jahren zurückgekommen ist und dann beim Stadtfest seine wirklich deutlichen Spuren hinterlassen hat und einfach irrsinnig lässige Platten rausgebracht hat. Und da möchte ich die für mich vielleicht sympathischste nennen, die damals rausgekommen ist. Sie hat auch ein lustiges Cover. Da sieht man einen Charlie Razza als Comicfigur. Electric Finger.
Zeig sie in die Kamera.
Sehen natürlich dann die anderen nicht, aber du siehst sie wenigstens.
Ja, kann jeder googeln.
Ja, Electric Finger von Karl Razza. Mit Lee Harper an der Trompete, mit Rudi Steger an den Drums und der Traude Alexa an der Voice. Sehr lässige, auch wieder Funk-Jazz-Rock-Platte. Und die um eine von den vielen der frühen Platten des Harry Stoiker Express zu nennen, ich nehme die raus, die mich am meisten geprägt hat, Off the Bone, 1980 erschienen. Das ist wirklich einfach mit den 80er Jahren, es ist wirklich brutal losgegangen. Harry Stoiker hat damals, später hat er dann wirklich genialen Bebop gespielt, auch bei seinen Konzerten, hat aber da Anfang der 80er Jahre einen wirklich spannenden und stilprägenden Jazzrock gespielt, der immer auf der Off the Bone so richtig klar seine Ausprägung gefunden hat. Es sei nur erwähnt, dass der Thomas Rabitsch einer der maßgeblichen Mitmusiker von ihm damals war und der Stil des Thomas Rabitsch, der viele Musiker auch aus dem Pop-Bereich, unter anderem den Falco zum Beispiel oder den Hansi Lang begleitet hat, ist auch hier auf dieser Platte stilprägend mit dabei. Aber die alles überragende Größe ist eben der Harry Stoiker mit seinen wirklich genialen Gitarrenläufen. Das waren meine zwei Gitarren-Heroes dieser Zeit. Und ein dritter, der dann wirklich in den klassischen Jazz hineingeht, eine Generation später eigentlich schon auftritt und dann auch später bis heute von maßgeblicher Bedeutung für den österreichischen Gitarren-Jazz ist, aber bereits im Jahr 1992 nicht einmal die erste, aber seine erste für mich maßgebliche Platte rausgebracht hat, ist der Wolfgang Mutspiel. Mit dem Wolfgang Mutspiel Sextett hat er die Platte Black and Blue eingespielt und also die ist für mich wirklich allerfeinster Jazz der 90er Jahre und kann man nicht auslassen. Ebenso eine ganz andere Richtung und wird uns sicher später auch in der letzten Sendung, ich nehme an, es wird die letzte sein dann, wenn wir uns dem 2000er Jazz in Deutschland und Österreich widmen, ein Mann, der schon früher in anderen Jazzgesprächen und ich glaube auch bereits Erwähnung gefunden hat im vorigen Jazzgespräch, der aber in den 80er Jahren angefangen hat, dann wirklich wie soll ich sagen, maßgebliche Platten auch zu machen für das, was man im weitesten Sinne Third Stream nennen könnte. Man könnte aber auch sagen, es ist die ganz eigenständige Musik dieses Mannes gewesen, der bis heute sich in dieser Nische erprobt. Das ist der Franz Kogelmann und der hat rausgebracht in dieser Zeit A White Line, dann ein paar Jahre später An Affair with Strauss und Heure Bleue. Das sind für mich die drei Platten, wo ich sage, also wenn man die irgendwo findet, leider Gottes meistens nur auf CD zu finden, aber auch da sehr selten, sollte man sich das reinziehen. Das ist ganz, ganz eigenständige Musik, die man so wirklich von niemandem anderen zu hören bekommt. Und der Kogelmann ist auch deswegen international eigentlich wirklich schwer anerkannt. Und von meinem lieben Wolfgang Buschnick, Stefan, dann, kurz, ja bitte kurz, gern. Ja, ja.
Den Kogelmann hatten wir natürlich schon in einer Sendung. Da haben wir mal kurz über unseren über einen unserer oder über einen der wichtigsten Plattenläden in Wien gesprochen, was Jazz betrifft. Das ist Black Monk, der im 7. Bezirk in der Neubaugasse. Und der hat auf Platte auch rausgebracht Musik von Franz Kogelmann, die es noch auf Platte auch gibt, aus den 70er Jahren. Mhm. Bleibs war das eine Album und genau. Das andere Album habe ich gerade vergessen. Ja,
ja. Genau, irgendwas mit Pipe, glaube ich. Whatever. Ja, ich setze fort und versuche dann zu einem Ende zu kommen. Es ist wirklich eine unerschöpfliche Quelle. Die vielleicht wichtigste Empfehlung, was den Wolfgang Buschnick betrifft, ist für mich die Scheibe, die er knapp vor der Jahrtausendwende rausgebracht hat, mit einem Quartett. 1999 rausgekommen und in der Verkürzung seiner famosen Platte, die bereits erwähnt wurde, Alpine Aspects, heißt diese Platte schlicht und einfach nur Aspects. Und er wird da begleitet bei einem sehr, sehr meditativen Jazz. Würde dir gefallen, Stefan, die musst du unbedingt anhören, wenn du sie nicht eh schon irgendwo gehört hast. Er wird an der Trompete vom deutschen Herbert Joos begleitet, den ich auch sehr, sehr schätze für seinen meditativen, ganz eigenständigen Sound, Er spuckt mehr in die Trompete hinein und macht so komische, du hörst beim Jos immer so Blasgeräusche, wenn der die Trompeten spürt. Aber was dann noch an Tönen rauskommt dazu, das ist immer allererste Sahne. Am Schlagzeug ist der Emil Christoph, toller Schlagzeuger, der viel zu wenig eigentlich wahrgenommen wird. Und am Bass, der bei mir sehr geschätzte Achim Tang, der im Jazzrock-Bereich in den nächsten Jahren dann auch noch tolle Sachen einspielt und auch im Bereich World Music mit afrikanischen Musikern sehr viel gemacht hat. Also das ist vielleicht sogar die Empfehlung des Tages von mir für die heutige Sendung. Schön. Und dann möchte ich nur noch einfach erwähnen, von den vielen Platten, die der Harry Peppel und der Werner Pirchner gemeinsam gemacht haben, sind zwei absolut unverzichtbar, wenn man sie irgendwie findet. Das eine ist eben das vom Jazz-Trio, wir haben es, glaube ich, wie gesagt, schon erwähnt, die Platte Gegenwind aus dem Jahr 1979. Also das ist ja eigentlich sogar noch, rührt noch in die vorige Sendung hinein. Und dann gibt es da eine ganz, ganz spannende Platte, die die beiden mit dem Jack DeJohnette eingespielt haben. Braucht man niemanden erklären, der Jazz hört. Einer der wichtigsten Schlagzeuger des amerikanischen Jazz, der sehr viel mit Miles Davis auch gespielt hat. Und die haben das Jazz-Trio mit dem Jack DeJohnette zu einem Jazz-Trio im Jahr 1982 erweitert. Und unter anderem ist da eine der wichtigsten Nummern, die auch ganz, ganz viel, nicht nur national später, sondern auch international zitiert wird drauf, nämlich Air, Love and Vitamins vom Harry Peppel. Das hier in einer 7-Minuten-Fassung von den dreien zum Besten gegeben wird.
Und erschienen auf ECM, oder?
Und erschienen auf ECM. Danke, Stefan, für diese Ergänzung.
Genau. Pirchner war, glaube ich, Vibraphonist oder Erik mit der...
Nein, schon erwähnt heute, der war Vibraphonist, richtig, ja.
Vibraphonist, genau. Mhm. Dann möchte ich das überleiten nach Deutschland. Da gab es nämlich auch einen Vibraphonisten, der unbedingt in die Sendung gehört hat. Das ist der Karl Berger. Er war nicht nur Vibraphonist, auch Pianist. Der erzählt eigentlich zu den herausragenden Musikern und Leitfiguren des deutschen Jazz, neben Mangelsdorf, Hampel, Brötzmann und so weiter. Und ja, insbesondere Free Jazz, muss man auch sagen. Er erreichte schnell internationale Aufmerksamkeit, spielte mit, ich nehme nur ein paar Namen, Eric Dolphy, Steve Lacy, wurde Bandmitglied im Don Cherry Quintet, ging nach New York mit ihm. Und ja, ob hier wird dann die Liste der berühmten Musiker, mit denen er zusammengespielt hat, endlos. Ja.
John McLaughlin ist für mich ganz wichtig, auch da hat eine geniale Platte eingespielt.
John Sermon und John McLaughlin.
Genau.
Ich weiß im Moment nicht, wie sie heißt, aber ich
habe irgendwas, Where Fortune's Miles könnte es
sein. Where Fortune's Miles ist es, genau. Ja. Ich habe ein Album gefunden, das ich auf die Playlist getan habe und nachdem ich hinterher bin seither, gibt es natürlich nicht. Das ist eine 1987er Aufnahme gemeinsam mit Dave Holland und Ed Blackwell und das nennt sich Transit. Mhm. Ja, und last but not least, ich habe gesagt, ich will mich nicht wiederholen, weil viele, viele interessante und wichtige Musiker der 60er und 70er Jahre, natürlich auch in den 80er und 90er Jahren Musik gemacht haben, aber bei zwei mache ich jetzt eine Ausnahme. Das eine ist der Eberhard Weber, den hatten wir schon in den 70er Jahren, weil der sehr viel auf ECM veröffentlicht hat. Und der hat natürlich in den 80er Jahren auch spannende Sachen gemacht, zum Beispiel das Werk Evening aus 1982. Und andererseits einer, der vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil der in den 60er Jahren schon aufgeschlagen hat, nämlich Alexander von Schlippenbach. Da möchte ich nur erinnern an das Globe Unity Orchestra, und an diese wahnsinnige, wirklich radikale Free Jazz-Aufnahme, die auch für mich unhörbar war. Also er hat wirklich neben dem Brötzmann, glaube ich, die radikalste Form des Free Jazz vertreten. Aber er hat natürlich auch ruhigere Töne in den späteren Jahren angeschlagen. Und da habe ich ein Album gefunden, das ist eine Kooperation mit dem Sam Rivers, über den wir übrigens noch keine Sendung gemacht haben. Müssen wir mal nachholen. Sam Rivers, amerikanischer Tenorsaxophonist. Glaube ich, Tenor. Ja. Oder war es alt? Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich glaube, es ist Tenor, ja.
Und da gibt es ein Album, das nennt sich Background for Improvisers. Und vielleicht ein Vorgriff auf die auf die letzte Sendung. Alexander von Schlippenbach ist oder war, ich weiß es nicht genau, mit einer japanischen Pianistin verheiratet, der Jazzpianistin, die Akita Kase. Und da gibt es auch das eine oder andere Avantgarde-Werk, zum Beispiel ein Album, auf dem sie sich der Musik des Eric Dolphy widmen. Das werden wir dann noch einmal, auf das werden wir noch mal zu sprechen kommen später.
Ja, genau. Also ich denke auch, nachdem die böse, böse Uhr unsere lieben Zuhörer schon wieder vertreibt und eine runde Stunde fast schon wieder ins Land gezogen ist, lass auch ich jetzt alles das, was ich da noch so bei mir auf dem Schreibtisch herumliegen habe, alles aus und sage nur dazu, es gäbe noch ganz viel zu entdecken und viele von den großartigen Musikern, die jetzt nicht erwähnt wurden, die sich mit Einzelwerken oder in anderen Zusammenhängen um den österreichischen oder in dem Fall auch den deutschen Jazz verdient gemacht haben, seien hiermit stillgewürdigt von mir und ich denke auch von dir, Stefan. Ja, wie immer, wunderschön. Im Jazz gibt es so viel zu diggen und wir könnten darüber noch weitere Stunden plaudern.
Genau. Tun wir aber nicht, sondern wir machen hier Schluss und widmen uns dem schönen frühsommerlichen Nachmittag auf andere Art und Weise.
Das war doch ein perfektes Schlusswort, mein
lieber Stefan. Auf Wiedersehen aus Wien und bis zum nächsten Mal wünschen
Stefan und Dieter.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.